Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen der Habele-Pfarrer Robert Gumpenstein dürfen wir Sie heute zu einem weiteren Podcast im Rahmen unserer Serie Agrar Science Kompakt willkommen heißen. Mein Name ist Johann Gasteiner und unser heutiger Gast ist der Universitätsprofessor Dr. Klaus Hackländer. Professor Hackländer ist Vorstand der Deutschen Wildtierstiftung und Leiter des Institutes für Wildbiologie und Jagdwirtschaft an der Universität für Bodenkultur. Lieber Klaus, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Jetzt habe ich dich mehr oder weniger vorgestellt, was du alles machst. Würdest du dich bitte ein wenig näher vorstellen, damit wir dich ein bisschen kennenlernen?
Ja, also ich habe Biologie studiert in Marburg an der Lahn in Hessen, Schwerpunkt Zoologie und Naturschutz. Und bin dann über meine Masterarbeit, die ging um Murmeltiere, nach Wien gekommen, wo es dann gleich in Richtung Feldhase ging. Also war erst beim Niederwild unterwegs, ab 97 war das. Und 2005 kam ich dann an die BOKU, habe dort die Professur übernommen, das Themenfeld auch rasch erweitert und natürlich war auch gleich der Wolf dabei, schon ab 2005, der heute ja auch Thema sein wird. Und ja, es ist ein Institut, das sehr viel Freude macht zu leiten. Wir haben einen eigenen Master Wildtierökologie, Wildtiermanagement, bei dem insgesamt 200 Studierende eingeschrieben sind, mit unterschiedlichsten Hintergründen. Und das macht natürlich Spaß, weil die nicht nur fachlich unterschiedlich vorgebildet sind, sondern auch aus den ganzen deutschsprachigen Ländern kommen. Da lernen wir und die lernen hoffentlich auch von uns.
Ja, vielen Dank. Du hast das eigentliche Thema des heutigen Tages bereits angesprochen. Es soll um den Wolf gehen. Der Wolf hat ja einen besonderen Schutzstatus, wenn wir die Berner Konvention bzw. die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie uns ansehen. Kannst du uns das ein bisschen näher erläutern, was der Hintergrund ist, was die Intention ist und dann das eigentliche Ergebnis dazu?
Also die Berner Konvention ist eine internationale Konvention aus den 70er Jahren. Die wurde geschaffen, weil wir damals schon sehr viele Arten hatten, die sehr bedroht waren, vom Aussterben bedroht waren. Und man hat entsprechend dann Maßnahmen gesucht, um diese Arten zu erhalten. Und der Schutz, der gesetzliche Schutz, war eine der wichtigsten Maßnahmen. Und deswegen ist der Wolf in den 70er Jahren auch darauf gelandet, weil in der Zeit war in Europa wirklich der Wolf nur an wenigen Orten noch zu finden. Die einzelnen Bestände waren sehr getrennt voneinander, das heißt kein Austausch mehr. Und dementsprechend hat man gesagt, wir müssen ihn streng schützen. Und die FFH-Richtlinie, die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union, ist im Prinzip die Übersetzung der Berner Konvention in EU-Recht. Und die EU hat es noch ein bisschen schärfer gemacht, als in der Berner Konvention es vorgesehen war. In beiden Richtlinien ist der Wolf streng geschützt. Das heißt, man darf ihn nicht stören, zum Beispiel während der Reproduktionsphase. Man darf ihn auch nicht natürlich töten, mit Ausnahmen. Und dieser strenge Schutz, der gilt auch nicht in ganz Europa flächendeckend, sondern vor allen Dingen in jenen Bundesländern, Und dieser strenge Schutz, der gilt natürlich nur in jenen Mitgliedstaaten, in denen der Wolf zu der Zeit, als die FFH-Richtlinie in Kraft trat, in den 90er Jahren, tatsächlich dort auch nicht vorhanden war. Das heißt, wir haben in der Europäischen Union ein paar Länder, da wird der Wolf bejagt. Da ist er im Anhang 5 der Richtlinie. Das heißt, er kann gemanagt werden.
So wie in Österreich?
In Österreich ist er im Anhang 4. Ja. Da ist er streng geschützt, nicht im Anhang 5. Einige in Österreich hätten ihn gerne im Fünfer, dann wäre es vielleicht einfacher. Aber so einfacher auch nicht, weil die Richtlinie sehr viele Vorgaben macht.
Gut, dann wären wir gleich bei dem Begriff günstiger Erhaltungszustand, der mehr oder weniger da auch mehrmals genannt ist. Wie wird das definiert und wer definiert das?
Als die Kommission diese Richtlinie festgelegt hat und von dem günstigen Erhaltungszustand gesprochen hat, dann war das ein Begriff, der in der Biologie erstmal zu Fragezeichen geführt hat, weil das ist kein biologischer Begriff. Der günstige Erhaltungszustand, der ist nämlich viel mehr als zum Beispiel die Summe der Tiere, die ich brauche, damit eine Tierart nicht ausstirbt. Normalerweise sagt man in der Biologie, du brauchst eine gewisse Populationsgröße, damit die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass du aufgrund irgendwelcher Einflüsse von außen ausstirbst. Und der günstige Erhaltungszustand ist noch mehr als das. Das ist nämlich nicht nur die schiere Anzahl von Tieren, sondern auch die Frage, wie geht's dem Lebensraum, wo die Tiere leben könnten und wie viel von diesem Lebensraum gibt es. Das heißt, es sind drei Komponenten, die ich anschauen muss. Und der günstige Erhaltungszustand in einem Land ist dann gegeben, wenn das Tier, das streng geschützt ist, in einer genügend großen Zahl da ist, sich dort aufhalten kann, wo es leben könnte und dieser Lebensraum, in dem es lebt, einen guten Zustand aufweist. Das heißt, in Österreich zum aktuellen Zeitpunkt zum Beispiel sagt die Kommission, du hast noch keinen günstigen Haltungszustand, weil es zu wenig Wölfe sind, weil sie noch nicht überall sind und weil zu wenig Schutzmaßnahmen eingesetzt worden sind.
Ja, danke, das ist schon ein schöner Überblick. Jetzt braucht man einen Überblick über die Population der Wölfe eigentlich. Wie viele Wölfe haben wir denn in Europa? Wie verteilt sich das in die einzelnen, über die einzelnen Länder? Wie geht's dem Wolf? Es ist der Grauwolf in Österreich?
Ja, also wir haben in Europa nur eine Art. Die Art ist natürlich nicht überall gleich verteilt. Wir haben eine isolierte Teilpopulation. Das ist die auf der Iberischen Halbinsel. Alle anderen Teilpopulationen, die sogenannte zentraleuropäische Tieflandpopulation oder die Alpine, wo Österreich mit dabei ist, oder eben auch die Dinarische und so weiter, die sind alle mittlerweile miteinander in Verbindung, weil eben Tiere von einer Subpopulation in die andere gehen und sich dort auch tatsächlich vermehren. Ist also eine Metapopulation, wenn man das biologisch bezeichnen würde. Das ist aber alles eine Art. Es gibt andere Wolfsarten in anderen Ecken der Erde. Der Wolf ist ja um den Erdball herum auf der nördlichen Halbkugel überall vertreten. Und wie viel haben wir? Das ist natürlich schwierig, weil wir das im Prinzip nur auf unterschiedliche Schätzmethoden zusammenaddieren. Ungefähr wird es 20.000 Wölfe geben in Europa. Inklusive der östlichen Länder, aber eben nicht Russlands, weil da kommen die Zahlen einfach nicht so rüber, wie wir es brauchen. Und das bedeutet, dass wir eigentlich sehr viele Wölfe haben. Und die Frage ist natürlich, warum gibt es diesen strengen Schutzstatus? Und das liegt daran, dass eben die FFH-Richtlinie mit diesen Anhängen ein sehr starres Instrument ist. Das heißt, ich kann nicht einfach die Anhänge ändern, Arten rausstreichen oder auch reingeben, weil sie vielleicht jetzt mittlerweile bedroht sind. Sondern ich muss die gesamte Richtlinie ändern und wir wissen, wie das ist in der Europäischen Kommission. Wir müssen dort einen einstimmigen Beschluss haben und das ist natürlich, je größer die EU geworden ist, auch entsprechend schwierig. Bei uns in Österreich haben wir ganz wenige Rudel. Wir hatten als maximale Zahl mal 8 Rudel gehabt und das sind vor allen Dingen Einzelwölfe, die bei uns durchwandern oder kurz Aufenthalt haben, die bei uns nachgewiesen werden und das war im letzten Jahr 96 Individuen.
Du hast gesagt, der günstige Haltungszustand beurteilt ja nicht nur die Anzahl an Tieren, sondern auch den Lebensraum. Haben wir in Österreich die Lebensräume für Wölfe?
Also man unterscheidet zwei Dinge. Das eine ist, biologisch betrachtet, was braucht der Wolf? Das ist die ökologische Habitateignung. Und der Wolf ist relativ anspruchslos. Der kann im Berg leben, der kann im Wald leben, in der offenen Landschaft, solange er was zu fressen hat, solange es ihm eine gewisse Sicherheit bietet und solange es einen Austausch gibt mit anderen Individuen, fühlt er sich überall wohl. Wenn wir wollten, könnte der auch in der Stadt leben, wenn wir es zulassen würden. Weil wir das nicht tun, gibt es neben dieser ökologischen Tragfähigkeit oder Habitateignung auch die sozioökonomische. Das heißt, die Tragfähigkeit, die der Mensch festlegt. Und die liegt meistens ein bisschen tiefer als die ökologische. Das heißt, wir dulden den Wolf nicht überall. Und deswegen passen natürlich bei uns auch weniger rein, als biologisch reinpassen würden. Wie viel das sind, das erarbeiten wir gerade. Wir haben einen Auftrag vom Österreich-Zentrum Werwolf Lux, wo wir die Lebensraumkapazität berechnen, aber eben auch die Konfliktpotenziale, die da sind. Und die sind ja mannigfaltig.
Genau, du sprichst es an. Wir haben ja verschiedenste Berührungsflächen mit dem Wolf, seien es Begegnungen auf Autobahnen von Autofahrern oder im Bereich von Dörfern, wo Wölfe umherstreichen, weil sie junge Individuen sind. Und wir haben auch den Bereich Landwirtschaft. Wir haben im Jahr 2023 mehr als 500 Risse gehabt von landwirtschaftlichen Nutztieren. Das tut uns besonders weh.
Ja. Wie gehen wir damit um? Das ist auch das größte Konfliktfeld, was es gibt. Wir halten unsere Nutztiere so, als ob es keine Wölfe gäbe.
Es wurde ja 200 Jahre keine gegeben.
Genau, also wenn ich es nicht brauche, den Herdenschutz, dann habe ich auch nicht gemacht, logischerweise. Überall dort, wo der Wolf nie verschwunden war, da hat man auch immer weiter auf ihn aufgepasst, hat aber auch andere Strukturen behalten können oder müssen, die es bei uns in Österreich gar nicht mehr gibt. Höfe, wo mehrere Generationen unter einem Dach sind, wo der Großvater oder der Ziegenpeter mal morgens mit der Herde auf die Weide geht und abends wieder zurückkommt. Das funktioniert ja bei uns ganz anders. Und das bedeutet natürlich, dass es hier sehr viele Konflikte gibt. Außerdem haben wir gerade im alpinen Bereich etliche Almflächen, die wir einfach nicht schützen können. Also nicht so schützen können, wie sie vielleicht einem Grundschutz, wie es im Flachland möglich wäre, entsprechen würden. Das heißt, wir können überall nicht jetzt Zäune einrichten oder eben auch Steher in den Boden rammen, weil es einfach zu steinig ist oder was auch immer. Oder die Alm ist so weit weg, dass das einfach ein riesiger Aufwand ist. Das heißt, wir haben sicherlich wenig oder nicht schützbare Bereiche und das verschärft natürlich den Konflikt, weil was bedeutet das? Der Landwirt hat dort über Jahrzehnte, über Generationen Weidevieh stehen gehabt und jetzt kommt der Wolf und er wird im Prinzip der Möglichkeit genommen, hier weiterhin diese Fläche zu bewirtschaften mit der Weidewirtschaft. Das ist praktisch eine Teilenteignung durch den Wolf und das ist natürlich ganz unbequem und deswegen führt das auch zu diesen Konflikten.
machen wir da teilweise unsere landwirtschaftlichen Nutztiere zum Futtertier für den Wolf, wir selbst?
Also was natürlich der gute Landwirt macht, ist, dass er versucht, den Schutz durchzuführen. Und wenn er das nicht kann, dann nimmt er die Herde runter. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Nutztierrisse als Statistiken betrachten und die Zahlen gehen nicht steil nach oben oder sie gehen so gleich flach nach unten, dann ist es nicht, weil der Wolf dann sich auf Wildtiere spezialisiert, sondern weil der Landwirt auch reagiert und natürlich nicht seine Nutztiere zu Wolfsfutter werden lässt, sondern dass er die Tiere wieder runternimmt ins Tal oder eben wieder in den Stall. Was natürlich wieder Konsequenzen hat für unser Ansinnen, dass wir ein hohes Tierwohl haben wollen und Biolandwirtschaft und draußen und so weiter. Das geht dann natürlich nicht überall in dieser Form, wie es bisher ging. Biolandwirtschaft wird sehr zu kämpfen haben. Extensive Weidewirtschaft wird sehr zu kämpfen haben durch die Anwesenheit mit dem Wolf.
Ja, haben wir ja im Prinzip schon, mehr oder weniger. Bekommen die Landwirte etwas bezahlt, eine Unterstützung für den Herdenschutz? Herdenschutz heißt ja nicht nur reiner Zaun, sondern am Ende des Tages muss das ja auch wolfsicher sein, beziehungsweise wenn ich meine Tiere während der Weidesaison von der Weide gebe in den Stall, habe ich erhöhte Produktionskosten, wird das in irgendeiner Art und Weise kompensiert oder schluckt das der Landwirt?
Also das Einzige, was momentan kompensiert wird, ist natürlich der Schaden, wenn was passiert ist. Bei der Prävention, also bei der Vermeidung von Schäden, kriegt der Landwirt ersetzt die Kosten für den Zaun, die Anschaffung für den Herdenschutzhund, aber das war's dann auch. Das heißt, meine gesteigerten Personalkosten, Zaunkontrolle täglich und andere Dinge, die du schon aufgezählt hast, die kommen natürlich on top. Jetzt ist es so, dass der Landwirt dafür zahlen muss. Er muss es natürlich dann irgendwann umlegen auf den Konsumenten. Und das wird die nächste größere Hürde sein, weil die Frage ist, ob der Konsument in Österreich oder in den Ländern, die aus österreichischen Bioprodukten auch davon profitieren, ob die bereit sind, auch mehr zu zahlen. Ne? So ein Label von wegen, diese Bio-Heumilch kommt aus Wolfsgebieten und die kostet halt 50 Cent mehr. Fürs Decker, das wird sich zeigen. Ich bin da skeptisch.
Das heißt, wir können grundsätzlich schon konstatieren, dass es für Landwirtschaft auch objektiv betrachtet Problem darstellt, welches nicht einfach lösbar ist. Zu sagen, wir machen Herdenschutz und damit ist mehr oder weniger das gelöst.
Der Herdenschutz ist eine technische Möglichkeit, die dort, wo es technisch umsetzbar ist, vielleicht ein bisschen Sicherheit gibt. Aber sie ist nicht die Lösung. Überall dort, wo die Koexistenz, das Zusammenleben zwischen Wolf und Mensch funktioniert, ist immer auch der Mensch vor Ort beim Nutztier. Das heißt, da gibt's den Schäfer, den Hirten, den Almbauern, der vor Ort ist. Und wenn der Mensch nicht da ist, dann ist es einfach zu wenig. Ich muss die Tiere immer nachts schützen mit tierischen Helfern oder eben im Stall. Tierische Helfer wäre dann eben so ein Herdenschutzhund. Und ich brauche jedenfalls den Mensch. Und uns fehlt das Personal. Wir haben zu hohe Lohnkosten. Das heißt, es bedeutet tatsächlich ein Rückgang der Weidelandschaften, was naturschutzfachlich auch eine Katastrophe ist, weil da gibt es sehr viele streng geschützte Pflanzenarten, die mit Insekten verbunden sind, die auch auf der FFH-Richtlinie stehen. Also hier gibt es auch ein Dilemma für den Artenschutz. Und ja, wir können uns natürlich auf deiner Seite auch überlegen, brauchen wir überhaupt zu viele Nutztiere? Ja, Fleischkonsum geht zurück, es geht mehr auf Qualität. Der Wolf stellt vieles in Frage, was wir als selbstverständlich gesehen haben.
Gefährdet der Wolf unsere Almwirtschaft?
In vielen Bereichen ja, aber nicht generell. Also in den abgelegenen Almen, die wirklich schwer zu schützen sind, wird es in Zukunft bei dem jetzigen Lohnniveau einfach zukünftig keine Beweidung mehr geben. Das heißt, diese Flächen, wenn das nicht sowieso oberhalb der Waldgrenze ist, werden auch wieder zuwachsen. Sie werden wieder natürlich, weil die Almflächen oft ja eben auch unnatürliche Zustände geschaffen haben. Die Landschaft wird sich verändern. Und das hat natürlich wiederum Auswirkungen auf den Tourismus, der ja die Landschaft als Erholungskulisse auch braucht, beziehungsweise auch gerne einkehrt.
Das heißt, wir sprechen wieder von einer vermehrten Verwaltung, Verbuschung.
Genau, also der Waldzuwachs wird in Österreich noch mehr zunehmen. Ja? Das ist einfach die logische Konsequenz.
Die Auswirkungen auf die Landwirtschaft sind einmal grundsätzlich gegeben. Gibt es auch Auswirkungen auf andere Wildtierarten, beziehungsweise am Ende des Tages auch auf die Jagd?
Einige hoffen ja, dass der Wolf die Lösung ist für die mancherorts überhöhten Schalenwildbestände, also Hirsche, Rehe oder eben auch Schwarzwild. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass der Wolf zu so viel Konflikten führt, wie er jetzt schon eben tatsächlich führt, dann wird er im Prinzip nicht überall dort sein können, wo er auch Probleme lösen sollte. Und so viele Wölfe, wie wir bräuchten, damit diese zum Teil überhöhten Bestände von Schalenwildarten tatsächlich reduziert werden, sie müssten ja mehr fressen, als jedes Jahr zuwachsen, das funktioniert nicht. Zumal ja auch das eine wehrhafte Beute ist. Und natürlich ist das erste und einfachste immer ein Nutztier, was eben nicht so wehrhaft ist. Das heißt, es ist ein naiver Glaube, wenn man davon ausgeht, jetzt kommt der Wolf und dann haben wir dort, wo es zu viel Rehe oder Hirsche gibt, dann auch zukünftig kein Problem. Aber was der Wolf tut, ist, er verändert das Verhalten seiner Beute. Die will natürlich nicht gefressen werden, also meidet sie den Wolf räumlich oder zeitlich. Das heißt, bisher haben wir durch unser Wildtiermanagement das Wild gelenkt. Wir haben Fütterungen im Winter, wir haben Wildesungsflächen im Wald, wir haben versucht, den Wildeinfluss nicht zum Wildschaden werden zu lassen durch sehr viel technische Krücken. Und jetzt kommt der Wolf und entscheidet neu, wo sich das Wild aufhält. Und zum Teil eben dort, wo der Wolf auch nicht so gut hinkommt und wir auch nicht. Und das sind zum Beispiel Schutzwälder. Und das birgt natürlich eine große Gefahr, weil wir gerade die Aufgabe haben, Wälder umzubauen, klimafit zu machen, gerade die Schutzwälder. Und wenn uns dort hohe Schalenwildbestände an manchen Orten einfach diese Verjüngung, Naturverjüngung zum Beispiel des Waldes zunichte machen, dann ist das auch wiederum dem Wolf zuzuschreiben. Das heißt, ein weiterer Aspekt, der für uns Menschen einfach zu Konflikten führt.
Wie entscheidet der Wolf, ob er mehr oder weniger als Hauptnahrungsquelle sich Wildtiere sucht oder landwirtschaftliche Nutztiere?
Da sind ganz viele Traditionen dabei. Also es gibt Rudel, die sich spezialisieren auf Nutztiere, wo das Leittier oder die Leittiere den Jungen beibringen, wir gehen wieder zur Schafherde und Schaf ist eine gute Nahrung. Es gibt andere, die meiden den Menschen und die damit verbundenen Nutztiere und spezialisieren sich auf Rehe.
Das heißt, das oder Wissen tradiert sich in dem
Rudel? Das tradiert sich. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Jungtiere habe, die aus diesem zum Beispiel auf Schaf spezialisierten Rudel abwandern und der kommt in ein Gebiet, wo es keine Schafe gibt, wird er natürlich nicht verhungern, sondern nimmt sich ein Reh und umgekehrt genauso. Das heißt, da ist natürlich ein bisschen Dynamik drin. Und deswegen gibt es ja auch den Ruf, dass es eben Rudel, die sich auf Nutztiere spezialisieren, tatsächlich die Möglichkeit geben sollte, dieses ganze Rudel auszulöschen, damit sich diese Tradition nicht in die nächste Generation weiterträgt.
Machen wir durch dieses Nicht-Eingreifen in die Wolfspopulation den Wolf zum Kulturfolger?
Also er ist ja ein Kulturfolger, weil er kommt in die Kulturlandschaft.
Dass es dann auch konkret macht.
Ja, ja, er kommt in die Kulturlandschaft und wir haben nochmals, wenn wir uns anschauen, wie die Koexistenz zwischen Mensch und Wolf funktioniert in den Ländern, wo der Wolf nie ausgestorben ist, habe ich schon gesagt, die passen besser auf ihre Nutztiere auf, aber sie dulden noch keinen Wolf in menschlicher Nähe. Entweder durch die legale oder teilweise auch durch die illegale Bejagung. Und da funktioniert das. Das heißt, der Wolf hat praktisch wie in einer Koevolution gelernt, Mensch ist nicht gut für mich, ich halte mich fern und deswegen sind die Konflikte auch so gering. Zumal der Wolf dann eben auch in den großen zusammenhängenden Waldgebieten lebt, wo es ohnehin nicht so viel Nutztiere gibt.
Könnte das eine Begründung für eine individuelle Bejagung des Wolfs sein?
Also bei uns in unserer Kulturlandschaft ist natürlich die Voraussetzung eine ganz andere. Das heißt, wir haben viel mehr Potenzial dafür, dass Mensch und Nutztier und Wolf zusammentreffen. Und hier muss natürlich dann diese Erziehung und Selektion, die es in den anderen Gebieten, die unsere Quellpopulation darstellen für die Ausbreitung des Wolfes aktuell, da müssen wir natürlich weiterarbeiten und wir dürfen das nicht nachlassen. Und in Österreich ist es natürlich ja auch so, dass die gesetzlichen Grundlagen ja geschaffen worden sind, sogenannte Risikowölfe, wo wir also als Menschen auch gefährdet sind, oder die Schadwölfe, die also tatsächlich nur einen wirtschaftlichen Schaden machen, Nutztiere reißen zum Beispiel, dass die im Einzelfall aus der Population entnommen werden können, getötet werden können. Und das hat ja wenigstens bis dato auch der FFH-Richtlinie auch entsprochen, weil da gibt es den sogenannten Artikel 16. Und der sagt, du darfst vom strengen Schutz abweichen, wenn du die Erreichung des günstigen Haltungszustands nicht gefährdest oder den günstigen Haltungszustand, wenn er schon da ist, nicht gefährdest.
Wenn nun Menschen auf den Wolf treffen, wie sollten sie sich verhalten? Beziehungsweise ist der Mensch gefährdet durch den Wolf?
Es passiert Gott sei Dank sehr wenig. Der Mensch ist nicht Beutespektrum, gehört nicht zum Beutespektrum des Wolfes. Aber das ist so eine generelle Aussage, die natürlich im Einzelfall dann eventuell nicht zutrifft. Das heißt, wir hatten ja auch schon Fälle, wo Wölfe Menschen verfolgt haben. Kürzlich hatten wir in Oberösterreich einen Fall, da war ein 13-jähriges Mädchen joggen und wurde dann von zwei Wölfen verfolgt. Und das ist natürlich schon eine Situation, wo so Allgemeinplätze wie, ja, da mach dich groß und stark oder nimm dir einen Stein und zeig dich wehrhaft, renn nicht weg, teilweise einfach Theorie bleiben. Weil wenn so ein 13-jähriges Mädchen im Wald allein ist und da sind zwei Wölfe, was mache ich intuitiv? Ich renne weg. Das sollte man aber nicht tun. Und das ist schwierig, das dann natürlich dann intuitiv nicht zu machen. Und dementsprechend gibt es immer wieder brenzlige Situationen. Es ist in Österreich noch kein Mensch zu Schaden gekommen. Aber mit einer Wachstumsrate von 30%, das ist die Zahl, die jedes Jahr ungefähr mehr nachgewiesen wird an Wölfen in Österreich, wird irgendwann auch die Wahrscheinlichkeit da sein, dass es dann auch mal zu einer brenzligen Situation kommt, die hoffentlich nur zu einem großen Schrecken führt und nicht zu schweren Fällen.
Wann wäre denn der günstige Erhaltungszustand in Österreich erreicht? Bezüglich der Wolfspopulation.
Genau, das bedeutet ja, wie viele Wölfe habe ich und wo sind die überall? Momentan ist es so, dass wir die Wölfe nicht gleich verteilt in Österreich haben und dass wir sehr, sehr wenig haben. Das heißt, der günstige Erhaltungszustand, so dass die Europäische Kommission sagen würde, ja, ist soweit alles gut, du kannst auch regelmäßig Schad- und Risikowölfe entnehmen, der ist noch in weiter Zukunft. Ich schätze mal, wenn das von der Wachstumsrate so weitergeht, brauchen wir noch ein paar Jährchen. Wie viel genau, kann man natürlich nicht sagen, weil wir die Dynamik nicht kennen. Weil es kommt auch darauf an, wie viele Wölfe von außen noch zuwandern. Weil die Anzahl der Wölfe in Österreich wird aktuell hauptsächlich dadurch geprägt, wie viele Wölfe einwandern. Und von der Schweiz zum Beispiel erwarte ich in den nächsten Jahren weniger Wölfe. Die hatten ungefähr 30 Rudel bisher und haben eine neue Regelung, wo sie runterfahren können bis auf 12, 13 Rudel in der gesamten Schweiz. Das heißt, wenn ich weniger Rudel habe, gibt es weniger Nachwuchs, der irgendwann dann auch mal abwandern muss aus dem heimatlichen Territorium und dann vielleicht mal in Österreich landet. Das heißt, die Frage, wann in Österreich der günstige Erhaltungszustand erreicht wird, hängt sehr stark davon ab, was draußen passiert und wie viel wir auch an Rudelbildungen in Österreich haben. Und das ist alles sehr, sehr schwach in dem Sinn. Das heißt, es wird vielleicht noch länger dauern, als man das so in Modellen erwarten könnte.
Jetzt gibt es ja auch ein aktuelles EuGH-Urteil. Kannst du uns das in dem Kontext, den du gerade besprochen hast, ein bisschen näher erklären und die Auswirkungen auch?
Ja, also in Tirol war es ja so, dass es Bescheide gab zum Abschuss von Wolf. Das wurde dann von NGOs entsprechend geklagt. Und das ging eben bis zum Europäischen Gerichtshof, dass eben Tirol gefragt hat, okay, darf ich oder darf ich nicht? Mittlerweile macht man keine Bescheide mehr in Tirol, sondern hat eine Verordnung und glaubt, man ist auf der sicheren Seite. Dieses Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof war aus meiner Sicht überraschend, weil er die FFH-Richtlinie und den vorhin erwähnten Artikel 16, der ja Ausnahmen vom strengen Schutz erlaubt, relativ eng interpretiert hat. Und wenn das heißt, er hat interpretiert, dass wenn du einen Wolf schießen möchtest in Tirol, dann musst du bei dir in Tirol, am besten in Gesamtösterreich, einen günstigen Erhaltungszustand erreicht haben. Und nicht nur bei dir, du musst auch schauen, ob die Nachbarn auch einen günstigen haben. Also der Abschuss in Tirol darf auch nicht den günstigen Erhaltungszustand im Nachbarland gefährden. Also wird
das
alles.
Das ist der Problemwolf ausgenommen, oder?
Nein.
Das wie immer ist, der definiert
der, ist. Der ist ja gemeint. Das sind ja Einzelfallentnahmen, die man machen darf. Weil die Art ist streng geschützt. Das heißt, jedes einzelne Individuum ist nach der Richtlinie streng geschützt. Und jetzt sagt das Gerichtsurteil, du darfst gar nicht, weil du hast noch keinen günstigen Erhaltungszustand. In der Richtlinie steht aber drin, du darfst, wenn du die Erreichung des günstigen Erhaltungszustands nicht behinderst, also wenn wir jetzt ein Wachstum haben von 30% und du entnimmst regelmäßig Schad- und Risikowölfe und das Wachstum ist dann 20%, hast du immer noch irgendwann die Erreichung des günstigen Erhaltungszustands halt ein bisschen später verzögert. Und das hat das Gerichtsurteil von der EuGH ist jetzt sehr eng und das bedeutet für mich, die Kommission ist am Zug, sie muss die Richtlinie ändern.
Gut, dann sind wir schon neugierig, was herauskommt. Ich hoffe nicht, dass da andere, beispielsweise Jäger, in die Illegalität gedrängt werden durch solche Dinge.
Das passiert ja vielerorts, ja. Also fühlen sich ja nicht nur Landwirte, sondern auch Jägerinnen und Jäger, die dann entsprechend zum Handkuss kommen und schießen sollen, irgendwie unter Druck und leider passieren dann eben auch Dinge, die nicht im Rahmen des Gesetzes sind. Und das kann man den Leuten, auch wenn das natürlich nicht zu verstehen ist, aus städtischer Sicht zum Beispiel, einfach nicht verdenken. Da geht es um Betroffenheiten und die Menschen sollten nicht in die Illegalität gedrängt werden. Wir brauchen für die Koexistenz zwischen Wolf und Mensch eine gute gesetzliche Grundlage, sodass der Wolf in Österreich eine Zukunft hat, aber der Mensch nicht sozusagen zweitrangig ist. Und das ist eine Kunst, die Politik schaffen muss. Da wünsche ich mir auch von der österreichischen Politik eine stärkere Position gegenüber Brüssel, dass man wirklich diese Richtlinie entsprechend anpasst oder eben auch den Schutzstatus für Österreich verändert. Es hilft nichts, hier zu sagen, wir tun, was wir wollen und Brüssel ist uns egal. So funktioniert das ja nicht. Wir riskieren ein Vertragsverletzungsverfahren, was die nächsten Generationen finanziell treffen wird, weil die dauern meistens länger als eine Legislaturperiode. Und deswegen mein Appell auch an die Politik, Verantwortung zu übernehmen und jetzt dafür zu sorgen, dass sich in Brüssel etwas ändert.
Jetzt leben wir in einer Mehrheitsgesellschaft. Ich stelle mir grundsätzlich fest, dass Politiker mehrheitsgetrieben sind und dass die meisten Menschen nicht in Österreich, sondern in ganz Europa in Städten leben. Die Mehrheit dieser Menschen wünschen sich den Wolf eher wieder. Der wird aber am Land mehr oder weniger sich aufhalten und die Landbevölkerung und da sind ein gewisser Teil wieder Landwirte, haben wieder ein Problem damit. Mhm. Das ist definiert die Mehrheitsbevölkerung und die Mehrheitsgesellschaft, was am Land zu passieren hat und wie der Landwirt das zu ertragen hat.
Aktuell ist das so, aber es ist natürlich absehbar, dass der Wolf dann irgendwann auch mal in die Städte kommt. Weil da gibt's auch keine Jagd.
Ja, das würden wir uns das wünschen.
Da gibt's was. Das ist die logische Konsequenz. Wenn der Wolf auf dem Land wächst, wird er irgendwann auch Nachwuchs haben, der irgendwo hin muss, wo kein Platz ist für ihn. Also wir haben für Deutschland eine Populationsmodellierung durchgeführt und haben berechnet, dass, wenn alles so weitergeht, in 2030 alle günstigen Habitate in Deutschland besetzt sein werden. Das heißt, was macht ein Wolf, der in einem günstigen Habitat geboren ist? Der muss dann irgendwann in ein ungünstiges abwandern. Das sind typischerweise eben von Menschen besiedelte Flächen. Aber so lange muss man vielleicht gar nicht warten, weil der Städter geht ja auch gerne raus in die Natur, in die von uns genutzte Kulturlandschaft. Wenn er das dann nicht mehr so kann, weil es heißt, das ist zu gefährlich, da sind Wölfe, ich kann nicht mehr meinen Wanderweg lang gehen, weil der Herdenschutzzaun sperrt ein Gebiet ab. Der Herdenschutzhund, der macht mir Angst, ich kann nicht meine Almhütte erreichen, dann wird es auch dann in der Stadt ein Umdenken geben. Und was man jetzt schon tun kann, ist eine offene und ehrliche Diskussion darüber, was wir wollen als Land, als Bevölkerung und wie wir da hinkommen. Weil was wir gerade erleben, ist eine sehr polarisierte Diskussion von beiden Seiten. Die Wolfshasser und die Wolfsfreunde streiten miteinander, aber reden nicht miteinander. Und wir müssen mit der Bevölkerung kommunizieren, gerade mit der städtischen, die ja zum Teil auch neutral ist, die einfach uninformiert ist. Und die brauchen einfach mehr Infos, was kommt da auf uns zu. Und dann müssen wir gemeinsam überlegen, auch der Städter, er will ja die gesunden Nahrungsmittel vom Land. Wenn der Landwirt nicht mehr arbeiten kann, dann muss der Städter auch bereit sein, weniger Biomilch zu akzeptieren oder teureres Lammfleisch oder eben dem Burger 50 Cent mehr. Und dann werden wir schon sehen, wo wir landen, ne?
Ja, man hat das Gefühl, dass die Diskussion rund um den Wolf mit all den Kollateralien sehr emotionale ist und dass viele Ergebnisse nur eine Frage des Drucks im Kessel sind. Das heißt, je höher der Druck im Kessel ist, umso eher passiert was. Oder wie kommt man da wieder zu einer sachlich nüchternen Betrachtung und Diskussion?
Also das ist ja normal, es ist ja menschlich. Wir brauchen einen gewissen Leidensdruck, bis sich was bewegt. Wir könnten natürlich, wenn wir rational getrieben werden und ein bisschen vernünftig denken würden, würden wir sagen, okay, wir müssen jetzt schon was ändern, weil in 10 Jahren ist es zu spät. Wir sind dann im Prinzip immer hinterher und spielen Feuerwehr, wenn es irgendwo brennt. Aber das ist zutiefst menschlich, dass man immer erst reagiert, wenn es nicht mehr anders geht. Wir können den Prozess nur beschleunigen durch eine gute Kommunikation, nicht durch eine Angstmache und aber auch nicht durch eine Märchengeschichte, die wir erzählen, was der Wolf alles Gutes tut oder auch nicht. Wir brauchen eine ehrliche Diskussion und wenn wir sozusagen die Bevölkerung aufklären, dann beschleunigen wir diesen Prozess, dass es vielleicht schon früher eine Änderung gibt. Weil wenn wir das nicht tun, und das ist die große Gefahr, und ich komme ja aus dem Naturschutz, ist, dass wir den Naturschutz auch lächerlich machen, weil er eine Art strengen schützen will, die den strengen Schutz gar nicht mehr braucht. Weil wir haben die 20.000 Wölfe und wir haben ja die roten Listen. In Europa gibt es eine rote Liste und nach der ist seit 2007 der Wolf nicht mehr streng geschützt. Der ist nicht gefährdet seit 2007, aber die FFH-Richtlinie sagt immer noch, oh, der ist streng geschützt. Und deswegen wäre es ja eigentlich ganz wichtig, dass man jetzt diese Schere, die immer weiter auseinander geht, wir haben immer mehr Wölfe und der strenge Schutz bleibt, wo er ist, dass wir das da endlich mal schließen. Ansonsten macht sich der Naturschutz lächerlich.
Das war eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort. Frage ist nur, wie wird sich das jetzt wirklich weiterentwickeln aus deiner persönlichen Sicht? Wo werden wir in 3, 5 oder 10 Jahren stehen, was den Umgang mit dem Wohlfahren belangt, die gesellschaftliche Akzeptanz, wie wird sich die Landwirtschaft da mehr oder weniger positionieren, die Jagd? Und am Ende des Tages, wie viele Wölfe werden wir in 5 bis 10 Jahren in Österreich tatsächlich haben?
Also wir haben in 5 bis 10 Jahren mehrere 100 Wölfe in Österreich. Wir werden uns daran gewöhnt haben, dass es Übergriffe gibt auf Schafe. Wir werden mit den toten Schafen leben. Wir werden uns auch daran gewöhnt haben, dass wir einige Almen nicht mehr bewirtschaften können. Und ich hoffe sehr, dass die Landwirte, die diese Nutzungseinschränkungen haben, auch dafür kompensiert werden von der Gesellschaft. Ansonsten gibt es einfach zu viel Rumoren von der ländlichen Bevölkerung. Das will niemand. Und wir werden in 10 Jahren spätestens den Wolf, wie jedes andere Wildtier in Österreich auch, das zu Konflikten führt, mit einer regulären Jagd bewirtschaften. Wir werden jetzt eine Obergrenze gesetzt haben und wir werden gut ausgebildete Jägerinnen und Jäger haben, die den Wolf auch entsprechend dort, wo er zu Schaden kommt, auch tatsächlich reguliert wird.
Sehr geehrter Professor Hackländer, lieber Klaus, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese wirklich spannende und lehrreiche Unterhaltung. Ich wünsche noch alles Gute. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Danke.
Raumwerk Duffenstein.